Geht das besser? Wir haben gerade von Gottes großer Liebe gehört in dem Lied. Wir haben dann in den letzten Wochen mit den Osterfeiertagen gedacht, wir werden gleich noch im Anschluss im Abendmahl daran denken. Aber ich möchte, dass wir es noch einmal uns vor Augen führen, bevor wir über die Reaktion auf Gottes Liebe sprechen. Weil es soll eine Reaktion sein zu der, in dem Text, den wir eben auch schon gehört haben, Jesus Petrus und dich und mich auffordert. Aber Petrus war sich dessen voll bewusst. Vor ihm stand, nach diesem Fischfang, der auferstandene Jesus Christus. Und er erinnerte sich, was kurz vorher geschehen war. Dass dieser Jesus, dem er für 3 Jahre lang Tag und Nacht gefolgt war, dass er verraten worden war, überliefert worden war an die Römer, dass er verurteilt worden war vom Hohen Rat und dass er selber, Petrus, während dieses Verhörs dreimal leugnete, dass er diesen Jesus überhaupt kannte, aus Angst, was mit ihm passieren würde. Dass dieser Jesus dann am Kreuz gestorben ist. Und noch bevor er starb, als Petrus ihn verleugnet hatte, lesen wir auch in der Schrift, dass nach dem dritten Mal, dass er ihn verraten hatte, Jesus sich zu ihm blickte und sich die Blicke trafen und er bei dem Hahnschrei sich daran erinnerte, Jesus hat das vorhergesagt. Ich werde ihn verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Und jetzt steht dieser Mann, dieser Gottmensch, den er verraten hatte, der für ihn gestorben war, aber der nicht im Tod geblieben ist, der steht vor ihm und sagt: Simon, Sohn des Johannes, ich möchte mit dir reden. Was würdest du denken? Was würdest du sagen? Das wollen wir hören. Und ich weiß nicht, wie bisher dein Wandel mit dem Herrn war. Vielleicht sagst du, ich habe mich noch mal so ein bisschen, wollte mich nicht wirklich damit beschäftigen. Vielleicht sagst du, ich habe versucht, mit ihm zu gehen, aber da gab es Zeiten, vielleicht auch letzte Woche, wo das so richtig schief gegangen ist. Jesus spricht Petrus in unserem Text an und er hat das aufschreiben lassen. Nur in diesem Evangelium von Johannes, um uns anzusprechen. Was ist unsere Reaktion auf die tiefe Liebe Jesu, dass er bereit war, für uns zu sterben? Wir lesen, dass er gesagt hat, er hätte den Engeln befehlen können, er hätte nicht am Kreuz bleiben müssen. Wie die anderen ihn verhöhnt haben, ach komm doch runter vom Kreuz, er hätte es machen können. Aber er blieb dort. Weil er nur so für deine und meine Schuld vor Gott bezahlen konnte. Die Bibel sagt uns, der Lohn der Sünde ist der Tod. Wir alle müssen sterben. Und alle Menschen sterben. Das ist genau, was Gott gesagt hat. Aber die Gnadengabe Gottes ist ewiges Leben. Und das war nur möglich, wenn jemand die Strafe für dich und für mich bezahlt. Das ist, was Jesus getan hatte. Und was möchte er als Antwort darauf? Er zwingt zu nichts, aber er möchte ja, und wir kennen das als das größte Gebot, ich hoffe, das kommt hier gleich, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele, aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Das ist das oberste Gebot, das ist, wie Jesus es zusammengefasst hat. Aber er sagt nicht, du musst das jetzt tun und wehe nicht, ich stehe mit der Peitsche da. Sondern er sagt, dieses ist, was ich für dich getan habe. Und als Reaktion möchte ich, dass du dieses tust. Du kannst niemanden zwingen zur Liebe. Aber wenn du dich geliebt weißt und weißt, dass diese Person dich wirklich das Beste für dich will, wirklich liebt, dann möchtest du diese Liebe beantworten. Und das ist, was Jesus möchte. Und er sagte, das ist, wozu ich meine Nachfolger bewegen möchte, dass sie mich, Christus, voll und ganz lieben. Und er hat diese Aufteilung hier von ganzem Herzen, mit der ganzen Persönlichkeit, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand. Also ich soll ihn auch tiefer und tiefer kennenlernen und mit ganzer Kraft, mit ganzer Hingabe. Und er fragt dann jetzt Petrus hier und fordert ihn auf, seine Liebe zu zeigen oder Gottes Liebe zu erwidern. Und er fragt ihn, wir haben das in Vers 15, 16 und 17, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als dieser? Und Petrus antwortet, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und dann nochmal hier unten aus Vers 17, zum dritten Mal, 16 ist das zweite Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Und Petrus sprach zu ihm, Herr, du weißt alles, du erkennst, dass ich dich lieb habe. Also, wie oben in der Überschrift steht, bezeuge deine Liebe verbal. Jesus gab hier durch diese Fragen Petrus die Gelegenheit, dreimal seine Liebe zu bezeugen. Natürlich im Anklang an seine dreimalige Verleugnung von dem Herrn während des Verhörs von Jesus. Nun, natürlich kann das jeder behaupten, aber Petrus ist sich nach seiner Verleugnung von Jesus weniger von sich selber überzeugt. Und was sagt er hier? Du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Er sagt mit anderen Worten, du kannst mein Herz sehen. Du weißt, wie es in mir aussieht. Du weißt, ich habe dich lieb. Du weißt, dass ich wirklich dankbar für dich bin. Du weißt auch, wie ich versagt habe. Aber du weißt, wie es bei mir ausschaut. Und Gott weiß es, wie es bei jedem von uns ausschaut. Er weiß nicht nur, wie es am Sonntagmorgen ausschaut. Er weiß, wie wir denken, wie wir fühlen, wie wir leben. Und Petrus versucht hier keine Beweise seiner Liebe anzuführen. Er sagt nicht, aber Jesus, denk doch dran, ich bin dir 3 Jahre gefolgt und ich habe für dich gepredigt und habe dies und jenes gemacht. Sondern er verweist auf die Herzenskenntnis, auf die Allwissenheit von Jesus. Und er geht auch nicht auf diesen Vergleich in Vers 15 ein. Liebst du mich mehr als diese? Es gibt Diskussionen, wer sind diese? Aber Petrus geht gar nicht weiter darauf ein. Aber es schmerzt ihn, dass Jesus ihn dreimal fragt. Weil dieses dreimal ihn natürlich genau an seine Verleugnung erinnert, an seine düstere Stunde. Aber Jesus fragt ihn nicht, weil er an seiner Aufrichtigkeit zweifelt, der von Petrus, sondern um mit dieser Wiedergutmachung, mit diesem dreimaligen Bekenntnis, ihn zu stärken und ihm zu zeigen, ich weiß dieses und ich nehme dieses an. Weil wenn es eine Sünde gab, wenn es etwas gab, was uns von anderen trennt, Totschweigen macht es nicht besser. Und Jesus hatte Petrus lieb genug, dass er nicht gesagt hatte, naja, vergiss es, schwamm drüber, sondern er geht zu ihm. Er sagte, Petrus, über das wollen wir noch mal reden. Nicht, weil ich dich anklagen will, sondern weil ich dich ausrüsten möchte, weil ich dich gebrauchen möchte, weil ich dich nicht aufgebe. Und egal, wie oft du sagst, ich habe schon so oft versagt, ich habe schon so oft mich nicht getraut, was zu sagen, ich habe so oft mir das, was ich vorgenommen habe, aufgegeben. Jesus kommt und er sagte, ich habe noch einen Plan mit dir. Hast du mich lieb? Und Gott liebt uns nicht aufgrund unserer Leistung, sondern weil er Liebe ist. Wir lesen in 1. Johannes 4, Verse 10 und 11. Hierin ist die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben, den Herrn zu lieben und einander zu lieben. Ja? Wir sind es schuldig als Reaktion auf seine Liebe. Und seine Liebe wird hier nochmal besonders erwähnt, als er hat seinen Sohn gesandt als eine Sühnung für unsere Sünden. Es ist in diesem Zusammenhang. Und deswegen möchte Gott unsere Liebe haben. Weil er sich selbst für dich, für mich gegeben hat. Jesus hat seinen Jüngern am letzten Abend, kurz vor dem Abendmahl, gesagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten, damit wo ich bin, auch ihr sein werdet. Jesus möchte, dass du die Ewigkeit bei ihm in Herrlichkeit verbringst. So sehr liebt er dich. Und wenn du jemanden magst, dann lädst du ihn vielleicht ein, ja, komm mal zu mir nach Hause. Jesus sagt, komm und geh nicht wieder weg. Gleichzeitig, wenn wir dieses verstanden haben, dann sollen wir ihn für diese Liebe zurücklieben. Petrus, Volker, liebst du mich? Eine Frage fordert eine Antwort. Nun, du musst sie nicht laut sagen, aber in deinem Herzen. Liebst du den Herrn zurück für die Liebe, die er dir gezeigt hat, mit der er dich weiterhin liebt? Aber damit hört es nicht auf, einfach nur etwas zu sagen. Sondern ich nehme noch einmal Vers 15 auf, ich kann hier nicht alle anstrahlen, aber Verse 15, 16, 17, jedes Mal am Ende, nachdem er gefragt hat, liebst du mich und Petrus bekannt hat, am Ende des Verses spricht Jesus zu ihm, weide meine Lämmer. Er variiert das ein bisschen, hüte meine Schafe, weide meine Lämmer. Er gibt ihm diese Aufforderung, nämlich Sorge für die Geschwister. Das heißt, er soll auf sie aufpassen und dafür sorgen, dass sie sicher sind, dass sie genug geistliche Nahrung bekommen, indem er sie individuell wie ein Hirte leitet. Er sagt, Petrus, wenn du mich liebst, wie du bekannt hast, dann kümmere dich um die anderen Geschwister. Weil Jesus braucht keine Geschenke. Ja, einige hatten jetzt gerade Geburtstag gehabt, die kriegen vielleicht Geschenke. Was willst du machen? Ein Paket zum Himmel schicken? Er braucht nichts. Aber er sagte, hier ist, wie du mir deine Liebe zeigen kannst. Liebe die anderen. Besonders auch die anderen Kinder Gottes, deine Geschwister. Und Petrus hat das verstanden. Er schreibt später in 1. Petrus 5, zu anderen, die dann später auch diese Verantwortung übernehmen werden, und wir hatten gerade die Besprechung über Anne, die Älteste und Pastorendienst übernehmen wollen, und das wäre mit die Verantwortung. 1. Petrus 5, hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, nicht aus Zwang, sondern freiwillig, gottgemäß, auch nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern bereitwillig, nicht als die, die über ihren Bereich herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Dieser Petrus hat das geschrieben. Früher, erinnern wir uns, hat er gesagt, Herr, ich werde dich niemals verleugnen. Und er war derjenige, der dann immer gerne vorangegangen ist. Aber jetzt schreibt er später, nachdem Gott so an ihm gewirkt hat, nicht als welche, die über ihren Bereich herrschen, nicht die, die Erste sein wollen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. So hüte meine Schafe. Gehe mit gutem Beispiel voran und kümmere dich um sie. Nun, Petrus hatte natürlich eine besondere Funktion, aber wer Jesus liebt, soll in seinem Einflussbereich für geistliche Gesundheit sorgen. Er schreibt auch in 1. Petrus 2, denn ihr alle gingt umher wie Schafe, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Und sozusagen, was ein Hirte tut, ist eigentlich zu dem Aufseher, zu dem Oberhirten hinzuverweisen. der wirklich für uns sorgt. Das Beste, was ein Hirte tun kann, ist immer auf Christus zu verweisen. Sagen, er kann dir helfen, er kann dich verändern. Weil weißt du, wenn du gehst und irgendwelche zu Ratgebern gehst, zu Psychologen gehst, sie sagen dir, geben dir Tipps, wie du das Verhalten so ändern kannst, dass du ein bisschen positivere Ergebnisse haben kannst. Aber sie können dich nicht neu machen. Sie können dich nicht von innen heraus verändern. Das ist, was der Herr tut. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden, wenn wir seine Kinder sind. Er verändert uns komplett und macht uns neu. Das will er anbieten. Deswegen verweisen wir auf ihn, weil nur er das tun kann. Und das gilt jetzt nicht nur für die Leiter zu machen, sondern in 1. Thessalonicher 5 steht, deshalb ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie er auch tut. Das ist also nicht nur Petrus, du als der Apostel tut dieses oder Hirten als Pastoren tut ihr dieses, sondern ihr als Kinder Gottes. Hast du mich lieb, den Herrn lieb? Dann kümmere dich auch in dem Bereich, wie es dir möglich ist. Um die Schafe. Und wir zeigen darin unsere Liebe zum Herrn. Also Sorge für die Geschwister, ich überspringe dieses. Dann drittens, verherrliche Gott durch dein Vertrauen. Wir lesen weiter hier in Johannes 21, die Verse 18 und 90, wo Jesus nach diesem dreimaligen Bekenntnis von Petrus und nach der Aufforderung, die Herde zu hüten, sich um die anderen Geschwister zu kümmern, fährt er fort und sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst. Dies aber sagt er, um anzudeuten, mit welchem Tod er Gott verherrlichen sollte. Jesus prophezeite hier also, auf welche Art und Weise Petrus sterben wird, was die Tradition als eine Kreuzigung über Kopf bestätigt. Und wir lesen hier dann nichts weiter darüber. Was heißt, Petrus widersprach ihm hier nicht. Warum erwähne ich das? Wenn du die biblische Geschichte ein bisschen kennst, als Jesus das ankündigte, ich werde hingehen nach Jerusalem, ich werde überliefert werden, ich werde gekreuzigt werden, da sagte Petrus, nein, niemals, Herr, das soll dir nicht geschehen. Ich werde alles, was in meiner Macht steht, das steht dann nicht mehr da. Ja, aber das ist seine Einstellung. Ich werde alles in meiner Macht tun, damit dir das nicht passiert. Und Jesus sagte zu ihm, zu Petrus, Satan, geh hinter mich. Du suchst nach deinem Willen, nach dem irdischen Willen, nicht nach dem Willen des Vaters. Und hier hat er gelernt, er widerspricht nicht. Sondern er vertraut ihm, dass selbst wenn es, wie Jesus angekündigt hat, selbst wenn es nicht das ist, was er will, dass er dem Herrn vertraut für seine Führung. Er akzeptierte Gottes Plan für sein Leben. Wir wollen uns immer gerne selber bestimmen, unsere Zukunft bestimmen. Aber wir können Gott vertrauen, dass selbst wenn andere uns etwas antun und selbst wenn wir es als unfair empfinden, selbst wenn es nicht unseren Vorstellungen entspricht, Gott es zumindest zugelassen hat. Und das entschuldigt nicht das Unrecht, das vielleicht andere tun. Aber darum kümmert sich der Herr. Und das ist ganz wichtig, gerade wenn du selber sowas durchgemacht hast. Zu sagen, okay, ich bin dafür verantwortlich, wie ich zum Herrn reagiere. Die Menschen, die Christus gekreuzigt haben, sie werden dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Pilatus hat es nicht damit abgetan, dass er seine Hände gewaschen hat. Okay. Aber das ist Gottes Sache. Die Bibel sagt, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Vertraue ihm. Unsere Verantwortung ist, dem Herrn zu vertrauen, zu sagen, Gott, auch wenn ich das nicht verstehe, auch wenn ich nicht verstehe, warum ich diesen Job nicht bekommen habe, auch wenn ich nicht verstehe, warum das über mich behauptet wurde, was gar nicht wahr ist. Auch wenn ich nicht verstehe, warum ist diese Person gestorben? Warum hat ich diese Krankheit? Können wir sagen, Herr, ich verstehe nicht alles, aber ich weiß, du hast deine Liebe mir gegenüber erwiesen und ich liebe dich und ich vertraue dir. Wenn wir das aus seiner Hand annehmen, dann können wir so Gott ehren. Er sagte, um anzudeuten, mit welchem Tod er Gott verherrlichen sollte. Gott die Ehre geben würde, die ihm gebührt. Nun, wir sollen das aber nicht nur in unserem Tod tun, sondern Römer 12,1, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmung Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Wir verherrlichen ihn nicht nur, wenn was irgendwann am Ende passiert, sondern unser tägliches Leben. Er sagt, es ist ein vernünftiger Gottesdienst. Es ist die logische Antwort auf die Erbarmung Gottes, auf die Barmherzigkeit, die Gott mit uns hatte, dass er sagte, ich bestrafe dich nicht sofort und ich lege deine Strafe auf meinen Sohn, damit du versöhnt sein kannst. Gott führt uns manchmal auf Wegen, die für uns vielleicht nicht als das Beste erscheinen. Freunde ziehen weg, dieses oder jenes passiert. Aber wenn uns Gottes Ehre wichtiger ist als unsere eigene, dann vertrauen wir seiner Führung. Liebst du ihn? Dann vertraust du ihm. Und noch ein vierter Liebesbeweis, dass wir Jesus Christus folgen. Ab Vers 19, in den zweiten Teil, als Jesus dies gesagt hatte, spricht er zu ihm, also spricht Jesus zu Petrus, folge mir nach. Petrus wandte sich um und sieht den Jünger nachfolgen, den Jesus liebte, der sich auch bei dem Abendmahl an seine Brust gelehnt und gesagt hatte, Herr, wer ist es, der dich überliefert? Als nun Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus, Herr, was soll aber dieser? Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Hast du das schon mal erlebt? Du bist so dabei und etwas hat dich angesprochen und du blickst dich um und sagst, aber was ist mit denen? Oder in der Familie vielleicht schon mal. Ja? Aber meine Schwester muss das auch nicht. Ja? Oder die anderen, ja, die müssen das auch nicht. Immer ich. Ja. Und was sagt Jesus? Was geht das dich an? Folge du mir nach. Und das will ich nochmal ein bisschen untergliedern. Konzentriere dich auf deine Nachfolge. Das war seine Aufforderung an Petrus. Folge mir nach. Jesus sagte in Johannes 10, Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Das war nicht nur für Petrus. Das ist für uns. Wenn wir ihn kennen, dann folgen wir ihm. Das heißt nicht, ich ziehe nach Israel irgendwo in die Wüste. Er ist sowieso nicht mehr da. Er ist im Himmel. Ja? Aber das heißt, wir folgen seinem Leben. Wir folgen seinem Vorbild. Wir folgen seinen Anweisungen. Wir entwachsen nie der Notwendigkeit der Nachfolge Jesu, sondern müssen auf ihn hören und umsetzen, was er sagt. Wenn wir Jesus folgen, dann müssen wir auf ihn achten. Ich habe bis vor kurzem in Hamburg gewohnt und da kamen immer sehr viele Touristen hin. Und dann kannst du die immer sehen, dann hatten immer diese Touristenführer, die hatten dann immer ihre Fähnchen, Plakate oder sonst was, das sie hochgehalten haben. Und diese Tourgruppe musste dann immer auf ihren Tourguide, auf ihren Leiter dort schauen, damit sie ihn nicht verlieren. Weil das geht gerade an einigen Orten sehr, sehr schnell. Okay? Und manchmal werden wir so verirrt in dieser Welt. Weil hier ist ein Angebot und was ist hiermit? Und der Arbeitgeber will das und die Familie will das und die Verwandten wollen dieses. Und eigentlich habe ich das Gefühl, ich sollte das und die Werbung sagt mir, du müsstest doch eigentlich mal für dich selber. Und wir schauen auf den Herrn und sagen, ich folge ihm nach. Denn er ist der Weg zum Vater. Er weiß es am besten. Er ist derjenige, der aus der Ewigkeit kommt. Er ist derjenige, der uns geschaffen hat. Er weiß, was alles, was je in meinem Leben passiert ist und passieren wird. Ich vertraue seiner Leitung. Wir sollen uns also nicht vom Weg abbringen lassen, weder durch Hindernisse oder Attraktionen auf anderen Wege. Die Liebe ist exklusiv. In Jakobus 4 steht, ihr Ehebrecherin, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Wenn ich sagen will, ja, Gott, das ist ja alles okay, aber ich möchte auch gerne dies, ich möchte auch gerne jenes, ich will noch was erleben, ich will noch hier diese Sachen alle mitmachen, sagt er, du musst dich entscheiden. Und manchmal sehen Leute das als restriktiv an. Darf dies nicht, darf das nicht. Wie restriktiv siehst du die Ehe? Beschwerst du dich da auch immer, oh, ich darf nur mit meiner einen Frau sein? All die anderen sind irgendwie tabu. Das ist so restriktiv, das gefällt mir nicht. Nein, es ist eine Beziehung. Und um diese Nähe zu haben, musst du allen anderen absagen. Sonst geht es nicht. Und man sagt, wenn du eine intensive, lebendige Beziehung mit mir haben willst, dann musst du mich an erste Stelle stellen. Und ganz kurz zum Schluss, vergleiche dich nicht mit anderen. Ich habe das schon aufgegriffen. Petrus, kümmert dich nicht um Johannes. Was ich mit ihm vorhabe, ist anders. Wir sind nicht alle gleich. Was geht es dich an? Nun, wir sollen nicht sagen, alle anderen Menschen sind mir egal, Hauptsache ich. Das ist nicht, was er meint. Ja, wir sollen uns um die Geschwister kümmern, das habe ich schon gesagt, wenn wir geistlich fördern können. Aber nicht mit Neid, nicht mit, aber warum dürfen die das und ich darf das nicht? Denn ein solcher Vergleich führt nur zu Spekulationen, wie anschließend, oh, bleibt Johannes, zu Neid, als die Jünger sich stritten, wer der Größte sei. Gott hat unterschiedliche Pläne mit uns. Und die Frage, die er einem jeden stellen möchte, ist, hast du mich lieb? Was tun wir? Okay. Wenn ja, dann soll sich dieses zeigen, nämlich dann erwidere Gottes Liebe, indem du deine Liebe bezeugst, für die Geschwister sorgst, Gottes Führung vertraust und Jesus Christus persönlich nachfolgst. Aus Dankbarkeit für seine Liebe an uns. Hast du Jesus lieb? Und kann man das in deinem Leben erkennen? Lass uns beten.